Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Wir fassen die heutige Abschiedsfeier zur Bestattung von Papst Franziskus zusammen. Dann sind wir bei einer Uraufführung zum Verhältnis von KI und Mensch in Hamburg. Die Schriftstellerin Meetu Sanyal beleuchtet die Hintergründe des aktuellen Konflikts zwischen Indien und Pakistan. Und wir fragen, ob die sorbische Sprache und Kultur im Kommen ist oder ein Auslaufmodell. Es war das Ereignis des Tages, die Bestattung von Papst Franziskus in Rom. Mit 88 Jahren war er am Ostermontag gestorben. Selten hat man bei einer Abschiedszeremonie so viel Applaus gehört wie heute. Und selten kamen dort so viele Kontrahenten zusammen. WikiLeaks-Gründer Julian Assange, US-Präsident Trump, der ukrainische Präsident Zelensky. Rom und die Welt nahmen Abschied. Ivo Maroschik fasst den Tag zusammen.
Getragen und feierlich, aber nicht bedrückt und tief traurig. Eine ungewöhnliche Stimmung bei der Trauerfeier für Papst Franziskus in Rom. Immer wieder brandet Applaus auf dem Petersplatz auf, als der ukrainische Präsident Zelensky aus dem Petersdom tritt, als der Sarg herausgetragen wird und auch immer wieder, wenn Kardinal Giovanni Battista Re in seiner Predigt Franziskus als Mensch herausstellt, der den Menschen nahe sein wollte.
Aveva grande spontaneità e una maniera informale di rivolgersi a tutti.
Er war sehr spontan und hatte eine ungezwungene Art, sich allen zuzuwenden, auch den Menschen, die der Kirche fernstanden. Mit großer menschlicher Wärme und zutiefst empfindsam für die Dramen unserer Zeit hat Papst Franziskus die Ängste, Leiden und Hoffnungen unserer Zeit der Globalisierung wirklich geteilt. Hingebungsvoll tröstete und ermutigte er mit einer Botschaft, die die Herzen der Menschen direkt und unmittelbar zu erreichen vermochte.
In modo diretto e immediato.
Besonders betonte der Kardinaldekan Franziskus Einsatz für Menschen am Rand der Gesellschaft und für Flüchtlinge.
Innumerevoli sono i suoi gesti e le sue esortazioni in favore dei rifugiati e dei profughi.
Unzählig sind seine Gesten und Ermahnungen zugunsten von Flüchtlingen und Vertriebenen. Und auch in seinem letzten Einsatz für die Armen war er unermüdlich. Es ist bezeichnend, dass die erste Reise von Papst Franziskus jene nach Lampedusa war, einer Insel, die mit Tausenden im Meer ertrunkenen Menschen zum Symbol für das Drama der Immigration geworden ist.
Annegate im Mare.
250.000 Menschen verfolgten die Trauerfeier auf dem Petersplatz selbst oder auf der Via della Conciliazione, der breiten Straße, die zum Dom hinführt. Dort waren Großbildschirme aufgebaut. Eine Gläubige fasst ganz kurz zusammen, was sie dem verstorbenen Papst sagen wollte.
Grazie.
Danke. Unendlicher Dank für alles, was du getan hast.
Grazie di tutto.
Nach der Trauerfeier wurde der Sarg im offenen Papamobil durch das Zentrum von Rom gefahren. Rund 150.000 Menschen säumten die Straßen, schätzen die Behörden. Und auch auf dieser Fahrt war immer wieder Beifall zu hören. An der Kirche Santa Maria Maggiore gab eine Gruppe von Menschen dem Sarg das letzte Geleit, die wirklich am Rand der Gesellschaft stehen. Obdachlose, Gefangene. Danach wurde Franziskus beigesetzt, in einem schlichten Grab, ohne jeden Pomp, genauso wie er es sich gewünscht hatte, ganz in der Nähe einer Marienikone, vor der er immer wieder gebetet hatte. Der Beifall bei der Trauerfeier ist auch dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Georg Betzing besonders in Erinnerung geblieben.
Da haben die Gläubigen auf dem Petersplatz applaudiert, mitten in der Predigt. Das eine war, diese Kirche ist offen für alle. Das hat der Papst ja immer und immer wieder betont. Dann, wir sind nicht da, um Mauern zu bauen, sondern Brücken zu den Menschen. Also es klangen Grundbotschaften von Papst Franziskus nochmal an und darauf haben die Menschen mit Applaus reagiert. Ich hoffe, so mancher Politiker und Politikerin werden diese Rede und diesen Applaus der Menschen gehört haben.
Und die Politiker haben offenbar zugehört. Jedenfalls ist es am Rand der Trauerfeier zu ungewöhnlichen Begegnungen gekommen. Unmittelbar vor der Trauerfeier haben sich die Präsidenten Trump und Zelensky offenbar ausgesprochen. Mitten im Petersdom ließen sie sich Stühle bringen und sprachen etwa eine Viertelstunde miteinander. Zum ersten Mal nach dem Eklat-Treffen im Weißen Haus Ende Februar. Fotos zeigen sie ins Gespräch vertieft, einander zugewandt, nach vorn gebeugt. Und auch der scheidende Bundeskanzler Scholz und Kommissionspräsidentin von der Leyen wechselten einige Worte mit US-Präsident Trump.
Rom und die Welt nahmen also heute mit viel Applaus Abschied von Papst Franziskus. Auch wegen der sogenannten Trauerdiplomatie war das ein mediales Großereignis. Der Theatermacher Falk Richter arbeitet seit 25 Jahren immer wieder mit der niederländischen Choreografin Anouk van Dijk zusammen. Tolle Abende, in denen sich Tanz und Schauspiel verbinden. Heute haben sie ihr neues Projekt uraufgeführt am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, A Perfect Sky. Darin geht es um das Verhältnis von künstlicher Intelligenz und den Menschen.
Du möchtest einen Hund? Aber ein echter Hund ist dir zu schmutzig, der verliert zu viele Haare. Und du hast keine Zeit, dich immer um ihn zu kümmern. Mich gibt es auch als Hund. Ich heiße Robodog. Wuff, wuff. Ich pflege dich im hohen Alter, wenn deine Kinder schon längst den Kontakt zu dir abgebrochen haben. Ach so, du hast keine Kinder. Du hast keine Freunde. Du kennst deine Nachbarn nicht. Das macht nichts. Jetzt hast du mich.
Tja, KI steht für den Traum von der Perfektion. Der Mensch dagegen ist unvollkommen und vergänglich. Ein Gegensatz, für den sich Falk Richter und Anouk van Dijk in ihrer neuen Zusammenarbeit interessieren. Michael Lages hat den neuen SchauspielerInnen und Tänzerinnen zugeschaut. Guten Abend in Hamburg.
Hallo, guten Abend.
In welchen Lebensbereichen, ein paar haben wir gerade schon gehört, trifft die KI in dieser Aufführung auf Menschen?
In unterschiedlichsten. Und es ist tatsächlich diese Figur, die da als KI auftritt, die einzige, die wir den ganzen Abend über wiedererkennen. Und alles, was wir sonst sehen auf der Bühne, ist sozusagen auf sie bezogen. Sie ist nicht immer da, aber letztlich geht es immer darum, wie Menschen, die in der Gegenwart leben, in der Gegenwart ihre Emotionen sehr, sehr selten wirklich im Griff haben, wie sie sozusagen unterstützt werden könnten von etwas, was KI ist.
Und sind die Welten von KI und menschlichem Agieren immer klar getrennt oder verschwimmen diese Grenzen manchmal auch?
Die sind schon ziemlich klar getrennt. Das ist ein Abend, der keine durchgängige Handlung hat, sondern sich in unterschiedlichen Szenen ereignet. Und immer wieder passiert es, dass Menschen, selbst dann, wenn sie behaupten, sie würden einander lieben, nicht wirklich miteinander zurechtkommen. Es gibt ein Männerpaar relativ am Anfang, wo einer die ganze Zeit so grübelt. Ach Mensch, was tue ich eigentlich? Bin ich bei mir selbst, wenn ich dir sage, dass ich dich liebe? Und der andere ist ein stummer Tänzer, der die ganze Zeit so hyperventiliert und unentwegt Bewegung haben will, immer zu Berührung haben will. Und dieser andere Mann, der die ganze Zeit immer nur grübelt und zu nichts kommt, der bräuchte so etwas wie einen KI-Assistenten, um mit der anderen Welt zurechtzukommen. Das ist so ein bisschen das Muster, in dem sich viele dieser kleinen Szenen ereignen.
Was ist das für ein Bühnenraum? Ist der noch irgendwie im Hier und Jetzt verankert?
Nee, der ist wirklich rein abstrakt. Wolfgang Menardi, der sehr, sehr schöne Bühnen sehr regelmäßig macht, hat einen extrem weißen Raum, also komplett weiß, sogar mit weißer Lichtumrahmung vorne gebaut, der vor lauter abstrakten Bausteinen sozusagen so strotzt. Also es gibt eine Treppe, die nirgendwo her, aber auch nirgendwo hin bergauf führt. Es gibt eine Art Hologramm in der Mitte, das unterschiedliche Formen annehmen kann. Mal einen grünen Baum, mal eine Sammlung von Lautsprecherboxen. Das ist sehr, sehr, sehr abstrakt. Und wir sind in diesen Raum wirklich so geworfen wie in ein Behandlungszimmer in der Therapiesitzung. Ne? Also da ist ja auch gerne mal nichts an den Wänden oder ein beruhigendes Bild. Und diese Figuren, die da aufeinandertreffen und eben nicht zu sich und zueinander kommen, die sind auch, das ist ein bisschen die Schwäche des Textes von Falk Richter, häufig so in so einer Therapiesituation. Als bräuchten sie eigentlich mehr einen Therapeuten als KI.
Dazu gibt es ziemlich treibende Musik. Es gibt wohl auch relativ viel Tanz an diesem Abend.
Ja.
Was kann die Choreografin Anouk van Dijk denn durch Bewegung erzählen und wie finden Schauspiel, Tanz und Musik hier zusammen?
Na, erstmal finden sie dadurch zusammen, dass immerhin drei Ensemblemitglieder aus dem Schauspielerensemble auch zu Tänzerinnen und Tänzern werden. Das habe ich gar nicht gewusst. dass Maximilian Scheidt, Christoph Jöde und mein Gott, wie heißt es, ich vergesse immer, Alberta von Pöllnitz auch so gut tanzen können. Sie sind auch Schauspielerinnen und Schauspieler und sind aber sozusagen in die Choreografie von Anouk van Dijk eingebunden. Das ist, ich bin kein Tanzspezialist, aber ich kann da keine so, wie soll man sagen, spezielle Handschrift, Körperhandschrift zur Kenntnis nehmen. Sie lässt diese Figuren den Raum für sich erobern und immer wieder geht es auch in der Choreografie um, ja, um das Miteinander, ne? um den Versuch, miteinander sozusagen Figuren zu bauen, miteinander eine Art von Gemeinschaft rein physisch, rein körperlich zustande zu kriegen. Das klappt deutlich besser, als es in den Textpassagen funktioniert, wo die Figuren eigentlich wirklich nie wirklich zueinander kommen.
Die Perfektion von KI, die kann einen ja durchaus verunsichern, wenn nicht sogar Angst machen. Was für Gedanken, für Fragen, Gefühle löst dieser Abend jetzt am Ende bei Ihnen aus?
Naja, ich glaube, das ist im Wesentlichen das, was Falk Richter wollte. Die Debatte darüber, was KI kann, wozu sie nützlich sein könnte und wo sie uns gefährlich wird, sozusagen en Detail und en gros ein bisschen auszubreiten. Also sie macht uns schlussendlich nicht nur beruflich, sondern, und das ist sozusagen die finale Vision, macht sie uns auch rein menschlich überflüssig. Wir sind quasi nur noch leere Hüllen und bereiten uns auf die Katastrophe vor, die irgendwann mal kommt. Und die letzte Frage, die ist tatsächlich dann sehr visionär, wenn die Menschen von der Erde verschwunden sind, was macht denn dann die KI? Ist sie dann quasi eine neue Spezies, die den Planeten übernimmt? Das geht dann sozusagen gedanklich schon ziemlich weit, aber sozusagen die Besorgnis darüber, was KI in unterschiedlichsten Bereichen, also in unserem journalistischen Bereich sowieso, weil das kann man ja jetzt inzwischen ja alles zusammenstellen, was man eigentlich schreiben müsste, das ist schon immer präsent. Also das ist kein Abend, der irgendwie die KI hochleben lässt, obwohl, wie gesagt, die einzige Figur, die wirklich immer sie selbst bleibt, ist die Schauspielerin Sandra Gerling und die spielt die KI. Das ist etwas, was nach wie vor eigentlich doch eher auch bei Falk Richter beunruhigend ist. Ich will ganz schnell eine Szene noch nennen. Da gibt es einen altgedienten Liebhaber einer jungen Freundin und der weiß noch, wie man sich in einem kleinen Dorf zur Eisdiele durchfragt, während sie immer nur in den Computer guckt oder in das Handy und sich die beste Eisdiele sozusagen ausdrucken lässt. Also das ist ein schöner Kontrast, der zeigt, wo Falk Richter sozusagen unser wahres menschliches Ich noch zu Hause sieht und wo es irgendwann mal hingehen wird. Und das ist nicht unbedingt beruhigend.
A Perfect Sky, eine neue Produktion von Falk Richter und Anouk van Dijk am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Für Fazit rezensiert von Michael Lages. Schönen Abend noch.
Dankeschön.
Beidseitig geschlossene Grenzen zwischen Indien und Pakistan nach dem Terroranschlag am vergangenen Mittwoch auf überwiegend indische Touristen in der Region Kaschmir. Seitdem sieht's nach weiterer Eskalation aus im Konflikt der beiden Atommächte. Die Schriftstellerin und Kulturwissenschaftlerin Meetu Sanyal hat sich intensiv mit der Geschichte Indiens, dem Herkunftsland ihres Vaters, auseinandergesetzt. Mit der indischen Unabhängigkeitsbewegung, aber auch mit der britischen Kolonialgeschichte. 2024 erschien dazu ihr zweiter Roman Antichristi. Guten Abend, Frau Sanyal.
Ich grüße Sie.
26 Menschen wurden bei dem Attentat in Kaschmir getötet, 25 indische Touristen und ein Nepalese. Darüber hinaus gab es 17 Verletzte. Lässt sich 3 Tage danach sagen, wer dafür die Verantwortung trägt?
Das ist wirklich eine gute Frage, auf die es natürlich keine einfache Antwort gibt. Also natürlich ist der Täter verantwortlich, der die Opfer ja vorher gezwungen hat, auch teilweise die Hosen runterzulassen, um zu prüfen, ob die beschnitten sind. Und dann übrigens nur die hinduistischen Männer erschossen hat. Aber wer steckt jetzt dahinter? Eine islamistische Gruppe hat die Verantwortung für den Terroranschlag übernommen, von der ich zumindest bisher noch nicht gehört hatte. Also The Resistance Front. Ob die jetzt wirklich die Verantwortlichen sind oder ob die sich nur so einen dramatischen Anschlag nehmen, um sich damit schmücken zu wollen, das ist noch unklar. Falls ja, ist auch nicht klar, in wessen Auftrag die gehandelt haben. Indien gibt eindeutig Pakistan die Schuld. Indien klagt ja Pakistan schon lange an, Terrorismus als Kriegswaffe gegen sie einzusetzen. Pakistan sagt, dass sie damit nichts zu tun haben. In Indien wiederum gibt es viele, die jetzt den Premierminister Narendra Modi verdächtigen, diesen Anschlag, wenn jetzt schon nicht orchestriert, dann doch zumindest geschehen gelassen zu haben, um dann so einen Vorwand zu haben, in Kaschmir hart durchzugreifen. Das hört sich jetzt ein bisschen nach Verschwörungstheorien an. Aber wenn man bedenkt, dass Kaschmir ja komplett von der indischen Armee abgeriegelt ist, da kommt kein Mensch, keine Maus rein, ohne mehrfach vom Militär durchsucht zu werden. Also diese sogenannte Line of Control zwischen dem von Pakistan kontrollierten Teil Kaschmirs und dem von Indien kontrollierten Teil Kaschmirs ist ja eine der am stärksten militarisierten Grenzen der Welt. Dass ein so massiver Terroranschlag geplant worden wäre, ohne dass jetzt so einer der beiden Geheimdienste zumindest davon Wind bekommen hätte, das ist zumindest unwahrscheinlich. Es gibt ja so einen digitalen Nachrichtensender auf Hindi, The Lalantop. Die haben einen Film drüber gemacht, der gerade sehr, sehr häufig geteilt wird auf sozialen Medien. Also die Finger zeigen wirklich in alle Richtungen. Gleichzeitig haben sowohl Indien als auch Pakistan ja eine Menge zu verlieren, wenn die Situation jetzt weiter eskalieren sollte.
Die Grenzen wurden, wie gesagt, beidseitig geschlossen. Visa sind von heute auf morgen nicht mehr gültig. Es herrscht eine große Verunsicherung unter den Menschen. Aber vor allem wohl Angst davor, dass Indien den für Pakistan lebenswichtigen Wasserhahn zudreht. Was geht da vor sich?
Also was irgendwie Pakistan netterweise nicht gemacht hat, was ich ihnen unglaublich hoch anrechne, ist, die haben ja die Sikh-Pilger nicht ausgewiesen. Weil es sind ja gerade wahnsinnig viele Pilger in Pakistan, weil ja gerade Vasakhi das Fest war. Und irgendwie, das war ja mal ein Land, ne? Wir teilen so viel Geschichte. Und dass es jetzt irgendwie eben nicht mehr geteilt ist, sondern dass man gegeneinander kämpfen muss, ist halt deshalb so, so schmerzhaft. Und was Sie eben gesagt haben, genau, Indien hat angekündigt, diesen Wasservertrag mit Pakistan aufzukündigen. Das ist so ein Vertrag über die Nutzung des Indus und weiterer Flüsse, die ja von Indien nach Pakistan fließen und von denen das Überleben der Region abhängt. Also kein Wasser heißt keine Landwirtschaft und keine Wasserkraftwerke. Und deshalb hat dieser Wasservertrag, der ist ja 1960 ausgehandelt worden damals, zwei Kriege zwischen Indien und Pakistan überstanden und alle wissen, was davon abhängt. Und es ist überhaupt nicht klar, wie das logistisch aussehen soll, drei Flüsse zu stoppen oder die zumindest umzuleiten. Aber was klar ist, ist, dass Indien seit Jahren an Projekten dazu forscht. Immer mit der Begründung, dass Pakistan Terroristen nach Kaschmir schicken würde. Aber eine Dürre oder umgekehrt Überschwemmungen, wenn jetzt Indien die ganzen Dämme plötzlich öffnen würde, würde ja nicht irgendwelche Terroristen treffen, sondern halt in erster Linie pakistanische Zivilisten.
Ist ja sehr bedrohlich sowas. Wie reagiert die Bevölkerung darauf?
Also erst einmal vor allem in Kaschmir wirklich entsetzt. Es fand natürlich niemand toll, dass indische Touristen getötet worden sind. Ganz im Gegenteil, haben ja muslimische Kaschmiris hinduistische Inder gerettet. Sonst wären ja noch viel, viel mehr von denen bei diesem Anschlag gestorben. Einer der Retter ist ja dabei selbst getötet worden. Es gibt Obstverkäufer, die gerade ihre Früchte an Touristen verschenken als Geste der Unterstützung. Es gibt halt wirklich so viel Solidarität. Aber ja, weil es ist ja eben kein Konflikt zwischen Muslimen und Hindus. Und deshalb gibt es in Kaschmir auch gerade Demonstrationen gegen die Medien nach dem Motto, wir stehen doch zusammen. Warum ist das nicht die Headline? Warum versucht ihr uns gegeneinander auszuspielen? Und ich muss sagen, dass mich das wirklich sehr an der ganzen Sache bewegt. In Indien gibt es ja auch große muslimische Solidaritätsdemonstrationen mit den Opfern. Die Moscheen verurteilen den Terroranschlag. Sogar die Überlebenden dieses Terroranschlags sprechen ja mit Liebe über Kaschmir und über Muslim-Hindu-Unity. Und die einzigen, die das nicht tun, das sind halt die Regierungen in beiden Ländern und aber auch diese Hindutva-Mobs, die gerade das als Vorwand nehmen, um in Indien Muslime auf der Straße anzugreifen.
Sie verfolgen, Mitu Sanyal, sehr genau, wer sich in diesem Konflikt wie positioniert. Gibt es andere Reaktionen von indischen Intellektuellen?
Die sind tatsächlich relativ verhalten. Also natürlich wird darauf hingewiesen, dass alles wie nach Drehbuch abläuft, ne? Also erstmal Rufe nach Annexion des pakistanischen Teils Kaschmirs, dann die Ausschreitung gegen die Muslime und die Presse mischt da ja jingoistisch mit und fordert auch, jetzt müssen wir maximal zurückschlagen. Und deshalb werden ja auch diese Mainstream-Medien auch Modis Godi genannt, also Modis Schoßhündchen. Gleichzeitig hätte ich wirklich auf eine lautere Kritik an der Politik der Modi-Regierung in Kaschmir gehofft. Die gibt es, Aber, und das irgendwie, dass es so wenig ist, daran merkt man, wie erfolgreich diese Einschüchterungsversuche gegen Intellektuelle in den letzten Jahren waren. Und am prominentesten ist ja wahrscheinlich die Strafverfolgung von Arundhati Roy unter diesem berüchtigten UAP Act. Also das ist so ein Antiterrorgesetz, aber natürlich hat Arundhati Roy überhaupt keinen Terrorismus verübt. Die hat auch gar keinen Terrorismus unterstützt, sondern die hat vor 15 Jahren mal eine Rede auf irgendeiner Konferenz gehalten, bei der sie gesagt hat, dass Kaschmir unabhängig sein sollte. Und dafür könnte sie jetzt heute ins Gefängnis gehen müssen. Und sie ist da nicht die Einzige, die nach diesem UAPA angeklagt ist, aber sie ist halt die Prominenteste und das hat natürlich einen totalen Chilling-Effekt. Dabei legen sich Intellektuelle dreimal, was sie öffentlich noch sagen können.
Hm. Welche Konsequenzen könnte denn dieser Konflikt jetzt für Kaschmir haben?
Das ist tatsächlich das, was mir und wahrscheinlich den meisten Leuten in Indien auch die größten Sorgen macht. Also nicht, dass es jetzt wirklich zu einem Krieg kommen könnte, aber was machen die jetzt mit den Kaschmiris? Das ist ja irgendwie sozusagen Indiens Gaza, so wird auch in Indien drüber geredet. Es ist ein besetztes Gebiet, es gibt eine komplette militärische Kontrolle. Und jetzt wird in den Medien darüber diskutiert, ob Modi das Israeli-Playbook anwenden sollte. Also die Grenzen absperren, die gehen ja auch schon vor gegen die Menschen in Kaschmir. Also die haben die Familien von zwei Tatverdächtigen, keine Ahnung, ob das wirklich Tatverdächtige waren oder nicht, aber die Familien haben nun wirklich nichts damit zu tun. Die haben die vertrieben, die haben deren Häuser abgerissen. So ist es noch Rechtsstaatlichkeit. Und wir lesen ja relativ viel in den Medien, wie gesagt, was in den Pakistan bedeuten könnte. Dabei ist die allererste Frage, werden die Kaschmiris das in welcher Form überstehen? Denn jetzt gibt's ja schon massive Menschenrechtsverletzungen durch die indische Armee. Also Kaschmiris, die ohne Anklage verhaftet werden, gefoltert, vergewaltigt, getötet. Das ist alles belegt. Das rechtfertigt natürlich diesen Terroranschlag nicht. Also es ist absolut entsetzlich, wenn Menschen getötet werden. Da gibt's überhaupt keine Relativierung. Aber es gibt einen Kontext. Und wie gesagt, Kontextualisierung ist keine Relativierung. Aber als ich zum Beispiel gehört hatte, dass jetzt Touristen in Kaschmir getötet worden sind, bin ich auch erstmal zusammengezuckt. Denn ich würde jetzt in Kaschmir keinen Urlaub machen. Nicht, weil es da nicht schön wäre. Es ist wunderschön da. Aber in Kaschmir ist Krieg und zwar seit 78 Jahren. Donald Trump hat ja gerade gesagt, dass der Konflikt in Kaschmir seit 1000 Jahren besteht oder seit mehr als 1000 Jahren. Das ist natürlich totaler Unsinn. Dieser Konflikt besteht seit 1947, also seit der Teilung Indiens als Preis für die Unabhängigkeit. Und seitdem wird um Kaschmir gekämpft und nicht schon immer.
Haben Sie denn Hoffnung auf irgendeine Form von Deeskalation?
Überraschenderweise ja, also nicht viel, aber so ein bisschen, denn so sehr es ja auch ein ideologisches Interesse dieser Hindutva-Regierung in Indien gibt, da hart durchzugreifen, ist es aber politisch überhaupt nicht in deren Interesse. Also in Indien und Pakistan sind ja beide Mitglieder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die ja von China und Russland damals gegründet wurde, um Kriege in dieser ganzen eurasischen Region zu verhindern, um Handel zu ermöglichen. Und Pakistan hat ja jetzt sogar angeboten, dass sie mit einer internationalen Untersuchungskommission zusammenarbeiten würden, um aufzudecken, wer wirklich hinter diesem Anschlag steckt. Und es gibt ja sowohl in Indien als auch in Pakistan große Demonstrationen gegen einen potenziellen Krieg. Also es gibt viel Säbelrasseln, aber vielleicht so ein bisschen Hoffnung doch noch darin.
Viel Hintergrundwissen hat die Schriftstellerin und Kulturwissenschaftlerin Meetu Sanyal mit uns geteilt über den sich zuspitzenden Konflikt zwischen Indien und Pakistan und natürlich um Kaschmir. Frau Sanyal, danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Zwischen Bautzen und Cottbus lebten und leben die Sorben. Das kleinste slawische Volk pflegt in der Lausitz, also ganz im Osten Deutschlands, eine eigene Sprache und Kultur. Am augenfälligsten wird das durch die zweisprachigen Ortsschilder. Vor kurzem ist allerdings eine Studie erschienen, die Alarm schlägt, weil die sorbische Sprache wohl kaum noch gelernt wird. Dabei gibt's durchaus eine junge, aktivistisch geprägte Gegenbewegung, zu der gehört sorbischer Rap, ebenso Tattoos, die an traditionelle Eierbemalung und alte Sticktechniken anknüpfen. Ist das Sorbische also am Kommen oder am Aussterben? Darüber möchte ich mit der Filmemacherin Grit Lemke sprechen. Sie beobachtet das sorbische Leben zwischen Tradition und Moderne. Seit Jahren hat das sorbische Filmprogramm beim Filmfestival in Cottbus kuratiert und 2023 einen eigenen Dokumentarfilm über die sorbische Kultur gedreht. Titel bei uns heißt sie Hanka. Grit Lemke, willkommen bei Fazit.
Guten Abend, dobro viatsor.
Wie hat das angefangen, dass Sie Ihre eigene sorbische Familiengeschichte erforschen wollten? Was gab es da für Fragen, vielleicht auch für Lehrstellen?
Also tatsächlich hat mich das eigentlich schon mein Leben lang beschäftigt, obwohl bei uns in der Familie überhaupt nicht darüber gesprochen wurde, dass es sorbische Wurzeln gibt oder so. Im Gegenteil, also generell in der Lausitz oder in der Niederlausitz verleugnet man das und es ist eben stark stigmatisiert. Aber es hat mich irgendwie immer beschäftigt und angezogen. Und tatsächlich, als ich dann irgendwann angefangen habe, sorbisch zu lernen, eben auch durch die Beschäftigung mit sorbischem Film, also ich habe mich ja auch viel mit sorbischer Filmgeschichte beschäftigt, voriges Jahr mit einem Kollegen zusammen auch ein Buch dazu rausgegeben. Und die Sprache war eigentlich der Schlüssel zum Verständnis meiner eigenen Geschichte, weil ich durch die Kenntnis der sorbischen Sprache auf einmal verstanden habe, warum meine Uroma so ein komisches Deutsch gesprochen hat. Und das war natürlich ein Deutsch, was stark slawisch gefärbt war, und weil sie kam aus einem Dorf, das zu 100% sorbisch war und die aber irgendwann eben germanisiert wurden, ihre Muttersprache verloren haben, aber auch kein richtiges Deutsch sprachen. Und so Stück für Stück hat sich herausgestellt, dass das alles meine eigene Geschichte ist und dass wir eigentlich in der Lausitz mehr oder weniger alle sorbische Wurzeln haben und dass ich von Sorbinnen und Sorben umgeben war. Das war eigentlich so ein lebenslanger Prozess bei mir, da meine eigene Geschichte zu finden.
Im Film heißt es, Sorbe war ein Schimpfwort. Die waren rückständig, unmodern, geizig. Dabei war die Lausitz, Sie sagen das auch, früher komplett sorbisch. Also woher kommt das denn? Wie wurde diese Kultur sukzessive unterdrückt und verdrängt?
Das ist tatsächlich eine Geschichte, die sich über mehrere Jahrhunderte, also 1000 Jahre kann man sagen, zieht. Da hat die evangelische Kirche hat einen großen Anteil daran, die also nach Kräften sich bemüht hat, wendische, also niedersorbische Gottesdienste abzuschaffen, Pfarrer auszuweisen.
Die katholisch waren?
Die sorbische protestantische Pfarrer. Also wirklich die protestantische Kirche hat eine unrühmliche Rolle gespielt, was die Ausrottung des Sorbischen betrifft. Dazu der preußische Staat, der eine sehr intolerante Nationalitätenpolitik betrieben hat, anders als der sächsische Staat. Und anders auch als die katholische Kirche, die wirklich immer ein Refugium des Sorbischen war, weshalb eben heute auch, wenn man sozusagen das Sorbische wahrnimmt, dann wird dieser katholisch-obersorbische Sprachraum wahrgenommen, wo es eben auch wirklich noch viele sorbische MuttersprachlerInnen gibt, wo es Dörfer gibt, wo kaum Deutsch gesprochen wird auf der Straße. Ne? Dieses katholische Sorbentum, das war aber ursprünglich eigentlich nur 10% des gesamten Sorbentums. Aber bei den Katholiken hat es sich gehalten, anders als eben das protestantische, die protestantische Lausitz und vor allen Dingen die preußische. Dann hat der Faschismus, muss man sagen, der hat also so richtig reingehauen, da war es richtig verboten. Also da war es lebensgefährlich, sorbisch zu sprechen. Da sind auch Leute ins KZ gekommen. Und also daher rührte dann auch nach dem Krieg so eine ganz tief sitzende Angst bei den Leuten, die das dann auch nicht an ihre Kinder weitergegeben haben. Und dann kommt eben die ganze Braunkohle dazu, weil eben die niedersorbischen Dörfer, die stehen auf Braunkohle. Und es wurden 130 Dörfer abgebaggert, ein Großteil davon sorbische Dörfer. Darum geht es ja auch in meinem Film unter anderem. Und das war dann eben nicht nur der Verlust des Hofes und des Grund und Bodens und des Dorfes, sondern da war die Kultur weg, da war der Sprachraum weg. Wenn die umgesiedelt wurden, haben die nicht mehr sorbisch gesprochen. Mhm. Und das ist wirklich eine traumatische Erfahrung bis heute.
Diesen Film haben Sie gerade heute Abend wieder gezeigt im Ort Schleife in der Lausitz. Das ist auch einer Ihrer Drehorte. Mhm. Was war für Sie gerade da interessant an diesem Ort Schleife?
Das ist wirklich hier die Mittellausitz, auch mit dem eigenen Sorbisch, mit dem Schleifer-Sorbisch, der am stärksten unter der Braunkohle gelitten hat. Es ist eine ganz eigene Sprache, eine ganz eigene Kultur, eigene Lieder, eigene Tradition, die aber eben wie kaum eine andere Region von der Braunkohle zerstört worden ist. Also nicht ganz zerstört, das gibt's schon noch. Aber deshalb war das interessant für mich, weil nämlich die Familie, wo ich gedreht habe, die haben auch selbst in der Kohle gearbeitet. Das ist eben das, was auch die Lausitz auszeichnet, was das Besondere hier ist, dass wir alle irgendwie mit Bergbau zu tun hatten. Es gibt, glaube ich, keine Familie hier, die nicht irgendwie mit dem Bergbau verbunden ist. Und gleichzeitig haben wir die eigene Heimat abgebaggert. Und das war natürlich interessant für mich, verbunden mit dem Trauma, was da ist, wirklich mit dem tiefsitzenden Trauma. Und das war heute hier auch eine sehr, sehr emotionale Vorführung. Also es ist immer so, wenn ich den Film in der Lausitz zeige, dass die Menschen weinen und also dass da ganz viel aufbricht und ich immer hinterher viel Post bekomme. Und Also das ist immer super emotional. Die haben auch während des Films, sind die sehr mitgegangen und haben dann manchmal das kommentiert, haben teilweise mitgesungen bei sorbischen Liedern. Und ein Mann ist zwischendurch rausgegangen und ich habe ihn dann gefragt, warum. Und er hat gesagt, er konnte das nicht mehr ertragen. Es bricht ihm so das Herz, das zu sehen.
Und doch treffen da ja zwei ganz unterschiedliche Richtungen der Sorbinnen und Sorben aufeinander. Also mir ist das eher fremd, wenn ich sehe, wie junge Frauen heute in diese alten Trachten schlüpfen und darin heiraten. Näher sind mir da die Aktivistinnen und Künstlerinnen, die sie porträtieren. Die Malerin Hella Stoletzki zum Beispiel, habe ich letzten Herbst zufällig eine Ausstellung gesehen von ihr im Dieselkraftwerk Cottbus. Sehr interessante Arbeiten. Kommen diese beiden ja sehr unterschiedlichen Gruppen auf einen gemeinsamen Nenner, was dieses Sorbentum angeht?
Ja, total. Also die sind auch alle miteinander befreundet. Das ist eigentlich alles ein Kreis, kann man sagen. Also zum Beispiel Hella kann man auch in Kostwitz auf dem Hof treffen, wo wirklich dieses traditionelle Sorbentum, was im Film zu sehen ist, gelebt wird. Auch die Hanka, die sozusagen die titelgebende Heldin des Films, die eben da so eine traditionelle Tracht zur Hochzeit anzieht. Aber die Tracht ist auch eigentlich ein super feministisches Statement, was sie da abgibt. Es ist keine katholische Tracht, es ist eine Tracht, die sie sich sehr selbstbewusst zusammengestellt hat. Es ist ganz bewusst eine niedersorbische Tracht, die dort vor dem getragen wurde, weil nämlich ein Großteil, zum Beispiel die sogenannte Spreewaldtracht, ist eine Erfindung der Faschisten und da sowas hat sie eben nicht angezogen. Also wenn man da genauer hinguckt, sind die gar nicht so weit voneinander entfernt. Und auch Hella, die im Film noch sagt, sie wüsste nicht, was für eine Tracht sie tragen sollte. Ne, Hella, die so diese aus dieser Punk-Richtung kommt und so, die hat inzwischen, glaube ich, drei Trachten, die sie auch regelmäßig trägt. Also das alles ist super in Bewegung und das ist eben dann doch bei den Sorben, dass man untereinander verbunden ist. Und es gibt natürlich auch Grabenkämpfe und wie das so ist. Aber letztendlich gibt es irgendwie eine gemeinsame Sache sozusagen. Und da stehen die auch gut zusammen.
Während Sie also junge Menschen treffen, die sich die sorbische Kultur auf sehr unterschiedliche Weise neu aneignen, warnt diese Studie der Uni Leipzig jetzt vor dem Aussterben der sorbischen Sprache. Zu wenig Familien, die sich noch dafür interessieren, zu wenig Studierende, zu wenig Lehrkräfte. Was müsste denn getan werden, um die sorbische Kultur, die sorbische Sprache weiter lebendig zu halten und zu entwickeln?
Also man muss erst mal sagen, es geht nicht um die sorbische Sprache im Allgemeinen, es geht um die niedersorbische Sprache. Ne? Also wir haben drei sorbische Sprachen, Obersorbisch, Niedersorbisch und Schleifersorbisch. Und gerade Obersorbisch und Niedersorbisch sind zwei komplett unterschiedliche Sprachen, also so etwa unterschiedlich wie Polnisch und Slowakisch oder Tschechisch mit eigener Grammatik, eigenen Buchstaben, was weiß ich. Mhm. Und es geht wirklich nur um das Niedersorbische. Ne? Es gibt ja diese UNESCO-Liste der bedrohten Sprachen. Da steht Obersorbisch auch drauf als gefährdete Sprache und Niedersorbisch steht dort als ernsthaft gefährdete Sprache. Jetzt reden die davon, dass es nur noch 50 bis 100 kompetente SprecherInnen gäbe, das stimmt so auch nicht. Also erstens gibt es sozusagen gar keine wirkliche Datenbasis. Die ziehen diesen Schluss aus der Anzahl der Menschen, die C1-Abschluss abgelegt haben. Ne? Es gibt aber gerade auf den Dörfern um Cottbus herum gibt es noch wirklich viel mehr Menschen, die auch noch ein muttersprachliches Niedersorbisch sprechen, die würden aber wahrscheinlich keine C1-Prüfung ablegen und vermutlich auch nicht bestehen, weil die zum Beispiel in der Schule kein Schriftsorbisch gelernt haben. Das wurde ja früher gar nicht gelehrt in deren Jugend. Also diese Studie gibt jetzt wirklich nicht den tatsächlichen Zustand wieder, aber tatsächlich ist es eigentlich gut, dass das jetzt praktisch so einen Aufschrei gibt. Es wird drüber geredet und natürlich Niedersorbisch ist ernsthaft gefährdet. Und was muss passieren? Es muss Alltagssprache werden. Es muss klar sein, dass es auch nicht die Sprache einer kleinen exotischen Minderheit in Trachten ist, die dann irgendwie Ostern Eier malen oder Osterreiten oder was weiß ich, sondern es muss klar sein, wir leben hier in einer sorbischen Region. Es ist eine zweisprachige Region. Die müsste auch wieder zweisprachig werden. Das heißt, dass es nicht nur auf irgendwelchen Straßenschildern vorkommt, sondern wirklich in unseren Alltag wieder Einzug hält. Dass es nicht mehr so stark stigmatisiert ist, dass auch Sorbenfeindlichkeit, die ein großes Problem ist in der Lausitz, dass die auch als das betrachtet und auch strafrechtlich verfolgt wird, was sie ist, nämlich Rassismus. Also das ganze sozusagen öffentliche Bewusstsein Bewusstsein müsste sich ändern. Wir machen zum Beispiel ein Festival der sorbischen Subkultur. Das findet jetzt wieder im Mai, am 16. und 17. Mai in Hoyerswerda statt. Da gibt es sorbischen Punk, Hip-Hop, Rap, Kunst. Wir wollen eine sorbische Weltraumagentur gründen. Also ja, also so ein Zeug passiert da. Und so wird das Sorbische, glaube ich, attraktiv wieder für jüngere Generationen. Und es gibt super viele Leute, die Sorbisch lernen wollen und Sorbisch lernen. Die Kurse quellen über. Es fehlt tatsächlich an Lehrpersonal. Das ist wirklich ein Problem, was man angehen muss. Da ist unfassbar viel Bewegung drin. Ich bin da auch optimistisch.
Sagt die Filmemacherin Grit Lemke. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke auch. Ďakujem, Božeme.
Der 24. April, vor drei Tagen also, ist ein weltweiter Gedenktag für den Völkermord an den Armeniern, der vor 110 Jahren begann, 1915. Das Berliner Gorki-Theater erinnert daran mit einem Festival, präsentiert Theater, Kunst, Musik, Film und Literatur aus Armenien und der weltweiten Diaspora. Am Eröffnungswochenende geht's aber nicht nur um das historische Trauma, sondern auch um die jüngste Vergangenheit, wie Gerd Brendel berichtet.
Der plötzliche Angriff der aserbaidschanischen Armee auf Bergkarabach löste eine Massenflucht aus.
Besiegt aber am Leben. Die große Mehrheit
flohen mehr als 100.000 ethnische Armenier.
Sie fliehen aus ihrer Heimat, aus Bergkarabach.
September 2023, der vorläufig letzte Akt in einer langen Geschichte von Pogrom, Vertreibung, Kriegen zwischen Aserbaidschan und Armenien.
2023, mein Vater steht in einem langen Stau mit anderen Flüchtlingen aus Karabach.
In Karabach Memory, der Regisseurin Rosa Sarkisian, schlüpft eine Schauspielerin in die Rolle der Regisseurin, die die Flucht als Kind erlebte.
Er hat alle unsere Sachen gepackt, Fotos von unserem Familienhaus gemacht und ein kleines Glas genommen, hier, um etwas Erde einzusammeln.
Auf der Studiobühne des Maxim Gorki Theaters laufen dazu die Videos armenischer Häuser, die von den Fliehenden selbst angezündet wurden, als Endlosschleife.
Ich möchte zurück, aber irgendwie will ich weiter. Zurück! Weiter
in eine ungewisse Zukunft oder zurück in die traumatische Vergangenheit. Die Erinnerung an das Trauma des armenischen Völkermords begegnet einem immer wieder im Festivalprogramm. Auch auf der großen Bühne gestern Abend in Donation, Schenkung vom kanadischen Filmregisseur Atom Egoyan. Seine Ehefrau, die Filmschauspielerin Asine Kanjian, will die historischen Kostüme aus Egoyans Film über den Völkermord Ararat dem Theater schenken. Im Stück hinterfragt ein deutscher Reporter, oder ist es ein Archivar, ihre Motive. Der Geist dieser Kostüme, antwortet Asine Kanjian, fast schon verzweifelt, das ist auch die eigene Identität als Exil-Armenierin, die sich ihr Leben lang für die Anerkennung des Völkermords eingesetzt hat und für demokratische Reformen im Armenien von heute. Die gesamte Revolution von 2018 führte damals zur Wahl der Regierung, die jetzt von nationalistischen Politikern für die Niederlage gegen Aserbaidschan verantwortlich gemacht wird. Die gerade errungene Demokratie ist in Gefahr. Nur diese Hintergründe werden bis zum Schluss des Stücks nicht deutlich. Am Ende Standing Ovations von den vielen Diaspora-Armeniern im Saal, ratlose Gesichter beim Rest des Publikums. Die kollektive Erinnerung an den Völkermord ist Teil der armenischen Identität. Wie unterschiedlich diese Identität gelebt wird, zeigt das Theaterprogramm im Festival. Es gibt armenisches Theater aus Istanbul. Eine Performance thematisiert das Erbe der armenischen Sowjetrepublik. Und Nairi Hadodo, Kölner Schauspielerin und Regisseurin mit armenischen Wurzeln, widmet sich in ihrer Performance der wohl berühmtesten Armenierin der Gegenwart.
Thank you. We're really excited to be here.
Kim Kardashian, Millionenerbin und US-amerikanischer Reality-Star mit armenischen Wurzeln. Ihr letzter Besuch in der armenischen Hauptstadt Jerewan 2019 geriet zum Medienspektakel. Auch in der Kunstausstellung zum Festival im Maxim Gorki Theater begegnet einem Kardashian oder besser ihre Füße in High Heels. Die hat der Künstler David Kutschons in Öl von einem der vielen Pressefotos abgemalt. Ein ironischer Kommentar zum Thema Medienmacht in der Gegenwart. Wem gehören die Bilder? Wem gehört die Vergangenheit? Darüber streitet Armenien mit dem verfeindeten Nachbarn Aserbaidschan erbittert. Was dabei bewusst vergessen wird, daran erinnert der Ausstellungskurator Vigen Galstian.
Wir sind tief verbunden durch die Geschichte mit vielen Gemeinsamkeiten von Aseris und Armeniern. Küche, Musik, Rituale. Aber mit dem Krieg wurden die geteilten Erzählungen ausradiert und es gibt niemanden, der darüber sprechen will.
Was weder von aserbaidschanischen noch armenischen Regierungsvertretern gern gehört wird, sind Ideen jenseits eindeutiger, binärer, nationaler Narrative. Mit klar umrissenen Identitäten. Ideen, wie sie am Ende von Karabach Memory von Rosa Sarkisian besungen werden. Karabach ist weder Armenien noch Aserbaidschan. Karabach ist non-binär. Ich will, dass Karabach queer wird.
Gerd Brendel über 110 armenische Allegorien. Das Festival am Berliner Gorki geht noch bis zum 31. Mai. Was die gedruckten Feuilletons diese Woche besonders beschäftigt hat, klar, der Papst. Das fasst jetzt Tobias Wenzel zusammen. Die Kulturpresseschau im Wochenrückblick.
Als so ziemlich letzten Menschen J.D. Vance sehen, möchte man nicht, spielte Friedrich Küpersbusch in der Taz darauf an, dass Papst Franziskus am Ostermontag nur kurz nach dem Besuch des US-Vizepräsidenten gestorben war. Das sorgte in sozialen Netzwerken für die Verschwörungstheorie, die USA hätten den Papst ermordet, so Sophia Sichtermann in der Frankfurter Rundschau. Sie zitierte den Kirchenhistoriker Jörg Ernesti mit den Worten: Es sei eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet Vance, der dafür verantwortlich sei, dass Menschen aus Lateinamerika in Lagern interniert würden, den letzten Staatsbesuchstermin bei Papst Franziskus bekommen habe. Denn Franziskus hat sich mit Flüchtlingen solidarisiert. Mir hat es leid getan, dass der Papst nicht mehr sprechen konnte, sagte Ernesti. Denn dann hätte er dem Katholiken Vance sicher die Meinung gesagt. Was wir jetzt brauchen, ist kollektiver Widerstand, forderte in der Süddeutschen Zeitung die Politik- und Digitalberaterin Alexis Cruz mit Blick auf die Versuche der US-Regierung, Anwaltskanzleien und Universitäten im Land einzuschüchtern. Wir müssen jetzt dafür kämpfen, genau diese Institutionen zu schützen, denn so sterben Demokratien, nicht mit einem Knall, sondern in aller Stille. Die Harvard-Universität wehrt sich jedenfalls, konnte man der Frankfurter Allgemeinen entnehmen. Wir hatten letzte Woche ein Treffen am Institut, bei dem empfohlen wurde, dass wir die Türen zu unseren Seminarräumen geschlossen halten sollen, weil ICE, die Einwanderungsbehörde, ohne Durchsuchungsbefehl nicht reinkommen darf, sagte Michael Bronski, Harvard-Professor für Frauen, Gender und Sexualität, im Gespräch mit der FAZ. Es soll nächste Woche ein weiteres Treffen geben, bei dem es darum geht, was zu tun ist, falls ICE tatsächlich kommt. Das ist natürlich extrem belastend, besonders für die ausländischen Studenten. In der Frankfurter Rundschau schrieb der Politikwissenschaftler Klaus Legge wie: Trump und sein bisheriger Adlatus Elon Musk ignorieren jedwede konstitutionelle Kontrolle durch Gerichte und den Kongress. Sie verspotten die viel zitierte Balance der Check and Balances und gerieren sich im Weißen Haus wie Lümmel, die einen Palast eingenommen haben. Trump verhalte sich überhaupt wie einer, der König werden wolle. Schließlich kokettiere er ja schon mit einer dritten von der Verfassung ausgeschlossenen Amtszeit. Aber gegen eine zukünftige Trump-Monarchie spreche eines. Wenigstens 9 von 10 Amerikanerinnen und Amerikanern wollen keine Monarchie, schrieb Legge und fragte: Wann wird es also endlich heißen, King Donald I. ist nackt? Und wann wird es endlich heißen, Gangster Putin ist nackt? Alle Welt tut immer so, als sei Wladimir Putin ein Politiker, schrieb Hubert Wetzel in der Süddeutschen. In Wahrheit aber ist Wladimir Putin ein Gangster. Und zwar nicht nur irgendein hütchenspielender Kleinkrimineller oder Straßenschläger von der Ecke, sondern ein Verbrecher von globalen Dimensionen. Noch dazu ein sehr erfolgreicher. Den Erfolg eines ihm unliebsamen Films hat Putin allerdings nicht verhindern können. Man stelle sich vor, ein Film, der beherzt vom Mut eines Einzelnen im Clinch mit einem totalitären System erzählt, wird zum erfolgreichsten Film überhaupt. Und zwar nicht irgendwo, sondern in Putins Russland, schreibt Jan Küveler in der Welt am Sonntag und bezeichnet Michael Lokschins Verfilmung von Michail Bulgakows Roman »Der Meister und Margarita« als kongenial. Ebenfalls begeistert vom Film zeigte sich Adam Soboczynski in der Zeit. Er schrieb mit Blick auf die politische Dimension: Michael Lokschins Verfilmung lässt sich vielleicht nicht bruchlos auf das putinsche Regime übertragen. In einem Punkt aber wird die Parallele überdeutlich. In der Darstellung einer Gesellschaft der Angst, die den Dissidenten, den Oppositionellen, aus Selbstschutz fallen lässt. Die größte Sünde ist bei Bulgakow und auch in Lokschins Verfilmung die Feigheit, das bequeme sich Einrichten in der Knechtschaft, der Unmündigkeit. In der Hauptrolle übrigens August Diehl als Teufel. Der Teufel gelangt in Bulgakows fantastischem Roman in das stalinistische Moskau der 30er Jahre und stiftet furchtbares Chaos, rief uns Soboczynski den Plot in Erinnerung. Der Teufel heißt bei Bulgakow Volland. Er ist ein ausländischer Professor für schwarze Magie und hat ein illustres Gefolge mitgebracht, das durch den Roman spukt und herumzaubert. Eine fette Katze, einen Killer, einen grotesk gekleideten Diener. Nach so viel Teuflischem, zum Schluss als Ausgleich noch ein bisschen Papst. In seinem Nachruf auf Papst Franziskus für die FAZ schrieb Christian Geier: Radikale Kurswechsel waren seine Sache nicht. Ihm ging es darum, das Gelände für Veränderungen vorzubereiten. Habemus Papam Mortuum. Jetzt fehlt noch ein Lebendiger. Wie entsteht ein neuer Papst? Fragte Heinz Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Das gehöre zu den letzten Mysterien unserer Zeit. Wieso dürfen nur blutjunge Kardinäle unter 80 wählen? Sind die überhaupt moralisch ausreichend gefestigt? Warum werden die Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle eingesperrt? Ist das nicht Käfighaltung?
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger und morgen Abend wieder für Sie da.